Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 260, Apostelgeschichte 16, 23 bis 34.
Gottvertrauen sprengt Fesseln. Frommer Wahn? Oder Wahrheit?
Waren Sie schon einmal in einer völlig aussichtslosen Lage, in der es kein Vor und kein Zurück mehr gab? Was haben Sie gemacht? Gejammert oder geflucht? Die Zähne zusammengebissen? Oder nur abgewartet und letztlich resigniert? Vielleicht gibt es ja noch eine andere Alternative. Paulus und sein Begleiter Silas haben etwas völlig Unerwartetes in dieser Situation gemacht. Und sie wurden mit einem ebenfalls völlig unerwartbarem Geschehen belohnt. Könnte das auch für uns möglich werden? Hören wir mal aus der Apostelgeschichte im 16. Kapitel ab Vers 23, was dort berichtet wird. Nachdem man sie, also Paulus und Silas, hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und das hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier!« Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie sprachen: »Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.« Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Es macht sicher Sinn, wenn wir die Geschichte ein bisschen klären, was da vorher gelaufen ist. Also, Paulus, der wollte zu seiner zweiten Missionsreise aufbrechen. Und dann wollte er in die Städte erst einmal in Kleinasien, in der er schon war, er wollte sie erneut besuchen, um die Gemeinden zu stärken. Und bei der Gelegenheit hat er Krach mit seinem vorherigen Begleiter bei der ersten Missionsreise bekommen, nämlich mit Barnabas, und hat sich aufgrund dessen entschieden, mit Silas dann die zweite Reise zu unternehmen. Das machen sie auch, und jetzt will er auch jetzt zu dieser ganzen Provinz Asia hinein, aber da wird ihm das verboten. Der Heilige Geist, so wird das beschrieben, sagt, nein, bitte nicht da lang. Okay, dann denkt er sich, dann könnten wir doch jetzt ans Schwarze Meer, das wäre jetzt auch eine neue Gegend. Auch das war nicht erlaubt. Also er landet in Troas. Das ist so nordwestlich, ist Kleinasien, an der Ägäis, also heute Türkei. Und bekam da eine Traumvision von einem Makedonier, der ihn darum bat, zu ihnen zu kommen. Das macht er natürlich sofort, weil das ist doch offensichtlich eine Aufforderung, auf der anderen Seite der Ägäis jetzt weiterzumachen. Also mit einem Segelboot fahren sie über die Ägäis und kommen dann dort nach Makedonien. Also jedenfalls ist das dort Nordgriechenland. Das ist das, was wir heute Europa nennen. Also das war der erste Schritt nach Europa. Aber damals gab es dieses Europa in diesem Sinne nicht, weil das Römische Reich halt erheblich größer war. Sie kommen dann auch zu der Stadt Philippi. Und das war so eine römische Kolonie, also für Veteranen im Wesentlichen. Also sehr römisch geprägte Stadt. Und interessant ist ja bei der Tätigkeit von Paulus, dass er sich immer ausrichtet auf die großen Straßen, die großen Zentren. Da gab es eine Hauptverkehrsachse und da war Philippi ein Teil davon, nämlich die Via Egnatia, die zwischen der Adriaküste und bis zum Bosporus reichte. Und sie war im Grunde genommen die östliche Fortsetzung der Via Appia. Man konnte dann von Rom bis nach Konstantinopel reisen über diesen Weg. Das war also ein Haupthandelsweg und damit war es auch ein Hauptnachrichtenweg. Und es ist klar, wenn Paulus hier jetzt tätig wird, dass dann seine Botschaften über diese Verbreitungswege, über diese Medien, könnte man sagen, besonders gut verbreitet werden konnten. Ja, es gab aber da in dieser römischen Stadt keine Synagoge, aber natürlich gab es dort auch Juden. Und wenn die keine Synagoge haben, dann gehen sie normalerweise in den Fluss. Und dort gingen auch Paulus und Silas hin, weil normalerweise dann dort eine Ersatzgebetsstätte ist. Dort treffen sie im Wesentlichen Frauen. Und eine dieser Frauen, eine Purpurhändlerin, also eine reiche Frau, Lydia, die lädt sie dann ein, dass sie zu ihr nach Hause kommen können. Nun ja, nun sind sie in Philippi tätig. Und jetzt werden sie immer wieder, wenn sie draußen auf der Straße irgendwo hingingen, durch eine Sklavin belästigt, so, die einen sogenannten Wahrsagegeist hatte, also irgendwie besessen war von einem Geist und die immer sagt, ja, das sind diejenigen von dem höchsten Gott und hört auf sie, hört sich ja gut an, aber Paulus findet das nicht besonders gut. Wenn also da irgendein Dämon oder wie auch immer dann irgendwie so eine Pseudo-Verkündigung betreibt. Und weil es ihm so lästig war, dreht er sich mal rum und sagt, im Namen Jesu Christi, verlass diese Frau. Paulus treibt also diesen Geist aus. Könnten wir sagen, ja, ist doch schön, oder? Ne? Die Sklavin hatte Besitzer. Und die Besitzer haben Geld damit verdient, dass sie so als eine Art von Wahrsagerin tätig sein konnte. Sie verlieren also ihre Einnahmequelle. Das behagt ihnen nicht, das ist doch klar. Was machen sie dann? Sie versuchen irgendwie, Paulus und Silas loszuwerden. Wie macht man das normalerweise, wenn man sie jetzt nicht direkt tötet? Man beginnt sie zu verleumden. Sie schleppen sie also vor den Stadtrichter, klagen sie an. Erstens, dass es Juden sind. Man merkt, damals gab es also auch schon den Antisemitismus ziemlich ausgeprägt im Römischen Reich. Und dass sie außerdem fremde Sitten verkündigen. Fremde Sitten verkündigen. Das ist etwas, was da in den römischen Gebieten ziemlich verpönt war, dass man in irgendeiner Weise da bedrängt wird mit irgendwelchen Behauptungen über fremde Sitten. Also sie wiegeln auch die Bevölkerung auf, die sind dann auch ganz schön aufgebracht. Und wie macht man das dann, wenn also die Bevölkerung so richtig mit Tumult und all dem dann tätig ist? Dann muss man erst einmal ein Exempel statuieren. Die Stadtrichter, Die verhören sie nicht, sie lassen sie also erst einmal blutig schlagen und ins Gefängnis werfen, damit die Bevölkerung beruhigt ist. Also kennen wir irgendwoher. Dann kommen sie natürlich auch gleich in den Hochsicherheitstrakt, also dort, wo dann die Füße in den Block eingebunden werden. Ja, und da hocken sie nun, die beiden. Der Rücken schmerzt von den Schlägen, Füße sind da eingebunden, es ist dunkel, feucht, kalt. Was machen sie? Sie beten und sie singen. Denn Gott loben, das ist eigentlich singen. Und vermutlich werden sie die Hallel-Psalmen singen. Also das sind die Psalmen 113 bis 118, die auch immer zum Passafest oder Pessach gesungen werden. Und die kennen sie natürlich auswendig. Und insofern singen sie jetzt gemeinsam diese Psalmen, und das sind Lobpsalmen. Da geht es auch immer darum, dass man zwar immer wieder in Bedrängnis kommt, aber dass Gott derjenige ist, der einen rettet. Halleluja, Hallel. Ja, das ist jetzt Ausdruck eines ganz tiefen Vertrauens, klar. Das muss sich seltsam für die anderen Gefangenen angehört haben, dass sie so um die Mitternacht herum plötzlich derartige Jubelgesänge von zwei Gefangenen hören. Ergebnis? Es gibt ein starkes Erdbeben. Sowohl die Türen als auch die Fesseln öffnen sich. Ja, jetzt kann man sagen, das ist doch natürlich, bei einem Erdbeben können sich Türen öffnen. Ja, schon möglich, aber die können sich auch verkanten, wenn man das Ganze mal so real betrachtet. Und ein Fußblock, der irgendwie da gefesselt ist, dass der durch ein Erdbeben geöffnet wird, ja, dass vielleicht die Verankerung ausreißt aus der Mauer, kann man sich auch noch vorstellen. Aber dass der sich einfach öffnet, ist auch unwahrscheinlich. Also so ganz mit natürlichen Dingen ist es nicht zugegangen. Jedenfalls hätten sie jetzt gehen können. Der Gefängnisdirektor, also hier wird der Kerkermeister übersetzt, eigentlich ein Gefängnisdirektor, der ist jetzt aufgeschreckt durch dieses Erdbeben, ist klar. Und dann sieht er, dass die Türen und Toren überall offen sind. Er bekommt einen maßlosen Schreck. Er ist ja schließlich verantwortlich für all die Betreffenden. Und wir befinden uns ja hier in einem römischen Ort. Und da ist das absolut, da haftet er mit seinem Kopf. Und dann denkt er sich, bevor ich jetzt in irgendeiner Weise gerichtet werde, bringe ich mich lieber selbst um. Das geht schneller. Wo passiert das? Im Gang? Es muss ja alles dunkel sein, denn da lässt sich ja später erst Licht kommen. Und woher wusste Paulus, dass er sich da umbringen will? Jedenfalls ist ganz klar, Paulus verhindert diese Selbsttötung durch einen ganz klaren Zuruf. Ja, der Kerkermeister, der lässt sich jetzt erstmal das Licht holen, vermutlich irgendwelche Fackeln. Dann stürzt dazu Paulus und Silas hinein und wirft sich ihnen zu Füßen. Seltsames Verhalten. Oder vielleicht doch nicht? Die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich groß, dass er vorher schon von den beiden was gehört hat. Dass er irgendwie den Eindruck hat, die reden da von einem solchen Gott und so, und da geht es um Rettung. Aber klar, dass er da jetzt in dem Falle vorher nicht daran geglaubt hat. Aber es muss ja irgendwas dran wahr sein, denn die sind ja plötzlich irgendwie durch so ein übernatürliches Ereignis frei geworden. Also dieses sich vor die Füße werfen ist eine Art von Huldigung. Dann führt er sie heraus und dann fragt er sie auch, ja, sagt, wie kann ich auch gerettet werden? Irgendwas ganz absolut Wahres muss an dem dran sein, was er dort erfährt. Die Antwort von Paulus ist klar. Glaub an Jesus Christus. Naja, glauben. Wir wissen, dass Glauben ein bisschen mehr ist. Also vertrau ihm. Lerne dein ganzes Leben, ihm anzuvertrauen. So wie wir das ja auch machen hier. Und dann folgt natürlich, das reicht nicht aus, weil das ist ja ein Satz. Ist klar, da kann man irgendwas nicht verstehen. Also machen Sie eine kurze, aber eine umfassende Erläuterung. Nicht nur an den Kerkermeister, sondern an alle, die da sind. Also seine Familie, die Bediensteten, von denen die meisten vermutlich Sklaven sind. Jedenfalls, er belehrt sie alle. Und der Kerkermeister ist so dankbar, dass er jetzt erst einmal ihren zerschundenen Rücken auch pflegt. Und dann lässt er sich aber mit allen taufen. Und dann lädt er sie zu einer Mahlgemeinschaft ein. Also, sie bekommen jetzt etwas zu essen. Und es ist eine allgemein herrscht unglaublich gute Stimmung, große Freude. Gut, das ist die Geschichte. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Er haftet ja immer noch für die Gefangenen. Ne? Er kann die jetzt nicht einfach freilassen. Aber es löst sich von alleine auf. Die Stadtrichter scheinen inzwischen gemerkt zu haben, dass da irgendwas nicht so richtig gut gelaufen ist. Sie lassen also ausrichten, dass sie freigelassen sind, aber dass sie sofort aus der Stadt verschwinden sollen. Aber da haben sie sich mit Paulus geschnitten. Paulus ist da ganz schön empört. Er hat nämlich ein römisches Bürgerrecht. Und römische Bürger dürfen nicht öffentlich in irgendeiner Weise gedemütigt werden, also durch Schläge. Und das lässt er auch sagen, das geht so nicht. Die Richter erschrecken natürlich, das ist etwas, was sie ja nicht gewusst haben. Und er möchte auch nicht einfach so rausgeschmissen werden aus der Stadt, denn das würde ja bedeuten, dass am Schluss in der Stadt übrig bleibt, dass da zwei von dieser Gemeinde eigentlich wie Verbrecher verjagt worden sind. Nein, die sollen selbst kommen und sie sollen sie öffentlich aus der Stadt geleiten. Ehrenvoll sozusagen. Damit kein bleibender Makel für die Gemeinde übrig bleibt. Und das machen die natürlich auch. Was können wir denn daraus lernen? Eins ist klar. Unheil irgendwelcher Art in dieser Welt bleibt uns nicht wirklich erspart. Sobald wir klare, offene Worte sagen, also wenn wir die Wahrheit sagen, wenn wir ein Machtwort sprechen, die Wahrheit hat ja eine beeindruckende Macht, wenn man sie ganz klar und auf den Punkt genau sagt. Wenn wir ein Machtwort sprechen, dann treiben wir in der Situation auch die Lügengeister aus. Die können nicht mehr so selbstverständlich wirksam werden. Und die Reaktion derer, die dann davon betroffen sind, ist auch klar. Die haben ihre eigensüchtigen Interessen, die finden das nicht besonders schön. Und sie versuchen mit den Mitteln, die sie haben, nämlich mit Niedertracht und mit Lügen und mit Verleumdung, irgendwie die Betreffenden, die jetzt hier die Wahrheit gesagt haben, irgendwie niederzumachen. Und die Konsequenzen sind dann immer erstmal klar. Das sind dann Sanktionen, die einen treffen. Das sind irgendwelche Bedrängnisse, egal welcher Art. Man wird irgendwie verfolgt oder man wird wenigstens ausgeschlossen oder ausgestoßen. Ja, und was ist normalerweise unsere Reaktion? Sowas wissen wir natürlich auch. Wir haben ja einen Instinkt dafür, was passiert, wenn wir böse Geister austreiben. Ja, wir haben dann eine Schere im Kopf. Wir vermeiden das schlichtweg. Wir werden diplomatisch. Wir sind dann mehr so Menschen, die etwas andeuten. Wir wollen doch bei niemandem anecken. Wir wollen ja die Konflikte nicht vom Zaun brechen und so etwas. Aber faktisch ist das etwas, was uns dann gleichzeitig zum Selbstverrat bringt. Wir können dann nicht mehr aus uns heraus, genauer aus ihm heraus handeln. Ja, und wenn wir es dann dennoch machen, entsteht irgendeine Form von Gefangenschaft in Anführungszeichen, soziale Gefangenschaften. Das ist die Machtlosigkeit, das ist die Verachtung, die wir erleben, das ist die Demütigung, die andere uns zufügen wollen. Das ist etwas, das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber entscheidend ist was anderes. Entscheidend ist unsere eigene Reaktion auf das, was wir dann erleben. In der dunkelsten Zeit, also hier in dem Falle Mitternacht, in der dunkelsten Zeit ist das ganz sinnvoll, zu beten und zu singen, wenigstens innerlich zu singen, diesen inneren Lobgesang im Herzen zu entfalten. Und gerade dort, wo es am dunkelsten ist, wo man überhaupt nichts machen kann, wo man total wie eingesperrt ist, wo es weder zurück noch vorgeht. Die Alternative ist ja auch klar. Das ist Resignation, das ist Selbstmitleid, das sind im Extremfall sogar Depressionen oder ist es eine innere Vergiftung dadurch, dass man der Welt und den Umständen oder vielleicht auch sich selbst Vorwürfe macht und irgendwie von Hass zerfressen wird. Aber Lobgesang ist ein schönes Wort. Das ist eigentlich so etwas wie der Klang der Zuversicht. Das ist der Jubel über eine Fürsorge, derer wir gewiss sein können. Ich will mal einen Ausschnitt aus einem der Hallel-Psalmen zitieren. Das ist Psalm 118, ab Vers 18. Da heißt es: Der Herr hat mich hart gezüchtigt, dem Tod aber nicht preisgegeben, sondern mir aufgemacht die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie einziehen, um den Herrn zu preisen. Dies ist das Tor zum Herrn. Die Gerechten ziehen hier ein. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Durch den Herrn ist es geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jauchzen und uns an ihm freuen. Der Stein, der zum Eckstein wurde, der zuvor verworfen wurde, wer könnte das wohl sein? Das ist Jesus selbst, schon in den Psalmen angedeutet. Ja, aber da steckt ja ein Jubel drin, sogar in der größten Not ein Jubel. Ist das jetzt Kitsch? Oder ist das nicht ganz schlichtweg ein Vertrauen auf den eigentlichen Herrn der Geschichte? Wir wollen uns mal erinnern an den Mauerfall in Berlin im Jahr 1989, wo einer derer, die für die Sicherung der DDR zuständig waren, gesagt hat, wir waren auf alles gefasst, aber nicht auf Gebet und Kerzen. Gebet und Kerzen und immer wieder die Formel, keine Gewalt. Und es wurden immer mehr und mehr und mehr. Das wurde geradezu wie eine Art von innerem Erdbeben. Und dann erinnern wir uns sicherlich an diesen Versprecher, den sogenannten Versprecher zu dieser Ausreiseregelung. Günter Schabowski, das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. War natürlich ein Missverständnis, denn für ihn hieß das nur, unverzüglich tritt diese Reiseregelung in Kraft, dass man das beantragen kann. Aber jetzt war klar, unverzüglich, sofort, jawohl, Ausreise ist sofort möglich, wir können einfach an die Grenze gehen. Und dann gab es diesen Stau vor dem Übergang an der Bornholmer Straße, die Hilflosigkeit derer, die dann da nicht wussten, was sie machen sollten, weil die immer mehr gefordert haben, macht den Schlagbaum hoch, der Schabowski hat's gesagt. Die vergeblichen Versuche, die zu erreichen, die jetzt das Sagen hatten. Und dann hat er aufgemacht. Und von da ab gab's kein Halten mehr. Also, radikales Gottvertrauen war hier in diesem Punkte wirklich kein blinder Wahn. Und das ist auch keine abgehobene Angelegenheit, sondern Gottvertrauen, das ist eine Hingabe an den einen, an denjenigen, an diesen Jesus, der in Matthäus 28, 18 gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Dieses Vertrauen erzeugt eine innere Geborgenheit. Und zwar eine innere Geborgenheit auch in der größten äußeren Not. Man darf nicht vergessen, dass diese inneren, die seelischen Fesseln in Wirklichkeit in uns erheblich wirksamer und einengender sind als irgendwelche äußeren Begrenzungen. Wer innerlich gefesselt ist, dessen Lebensqualität ist deutlich geringer als bei jemandem, der innerlich frei ist und vielleicht äußerlich Einengungen erlebt. Aber wichtig ist dabei, dass dieses Vertrauen nicht einfach ein passives Vertrauen ist im Sinne von, du wirst schon machen irgendwie, sondern ein aktives Vertrauen. Und das aktive Vertrauen, das zeigt sich in dem, was man Gebet nennt. Gebet, was ist das? Das ist eine innere Hingabe an ihn. Das ist eine Bereitschaft, sich ganz und gar auf ihn zu verlassen und ihn zu bitten, diesem Vertrauen zu begegnen. Und wir erfahren dann schon in dem Augenblick, auch wenn äußerlich nichts passiert, dass wir geborgen sind, dass er uns hält. Denn entscheidend ist ja, dass er entscheiden muss, was letztendlich gut für alle ist. Hat er hier auch gemacht. Nämlich hier ging es auch um den Kerkermeister. Und sein ganzes Haus natürlich. Er weiß allein, wessen Herz so weit ist, dass es irgendwie aufbrechen kann durch die Botschaft. Oder durch bestimmte Erfahrungen, die dazu noch notwendig sind. Und er muss den Kerkermeister mit Sicherheit zuvor irgendwie vorbereitet haben, damit das überhaupt durch diese Erfahrung bei ihm ausgelöst werden kann. Aber für uns, jetzt als Christen betrachtet, sollte klar sein, dass unser Vertrauen, unser lebendiges, für andere auch erfahrbares Vertrauen, was man so Glaube nennt, eben nicht nur eine Wirkung nach innen hat, im Sinne von, ja, dann können wir uns selbst beruhigen, sondern dass es eine Wirkung nach außen gibt, die manchmal außerordentlich stark sein kann, die auch bei anderen geradezu ihre altgewohnten Selbstverständlichkeiten erschüttern kann. Unser Vertrauen kann dazu beitragen, dass sich Gefängnistüren öffnen, dass Fesseln gesprengt werden und dass die Sehnsucht nach einer echten Befreiung bei anderen geweckt wird.